Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem jährlichen Ereignis. Ich möchte Sie jetzt nicht wie ein Fremdenführer durch die Welt dieser beiden Werke, die wir heute Abend hören, sondern ein paar Gedanken äußern zum Umfeld, zur Einordnung dieser Stücke. Und ich möchte beginnen mit einem Gedanken, der uns heute eher fremd geworden ist, der aber für die Musikgeschichte und die musikalische Entwicklung Europas Jahrhunderte hindurch von großer Bedeutung war. Das ist der Gedanke des Ortes der Musik. Musik hat ihre ganz speziellen Orte, wobei mit Ort hier gemeint ist geistige Räume, in die sie hineingestellt ist. Diese Orte verlangen ein bestimmtes Bewusstsein. Das heißt, jemand, der sich mit Musik beschäftigt, der Musik hören will, der sollte in der Vergangenheit wissen, wo diese Musik ihren Ort hat. Das kann man sich ganz leicht natürlich vorstellen. Die Kirchenmusik hat ihren Ort in der Kirche. Die Tanzmusik hat ihren Ort im Vergnügungslokal. Die Symphonie hat ihren Ort im Konzertsaal. Wichtig war für das Bewusstsein der Hörerschaft früher Jahrhunderte, dass an diesen Orten tatsächlich auch nur die Musik gehört werden konnte, die für diese Orte geschrieben worden war, und dass man nicht ohne weiteres die Musik vom einen Ort an einen anderen Ort transportieren konnte. Das heißt, wer im 18. oder 19. Jahrhundert Kirchenmusik hören wollte, der musste in die Kirche gehen. Und es gab an keinem anderen Ort Kirchenmusik zu hören. Und wer Tanzmusik hören wollte, der musste eben in ein Vergnügungslokal gehen. Es gab keine anderen Möglichkeiten, sonst Tanzmusik zu hören. Diese Bindung an den Ort war natürlich oftmals dann auch gebunden an bestimmte Funktionen. Das heißt, man ging nicht in die Kirche, um dort zum Beispiel eine Messe von Mozart oder Haydn oder eine Kantate von Bach zu hören, sondern man ging in einen Gottesdienst, in deren Zusammenhang eine bestimmte Musik gespielt wurde. Sie erkennen schon an diesen wenigen Beispielen, dass wir uns heute von diesem Ortsbewusstsein der Musik weit entfernt haben. Herr Professor Teuker sprach eben von den wunderbaren technischen Errungenschaften. Zu den wunderbaren technischen Errungenschaften, die gewiss keiner mehr missen mag, gehört auch die Tonaufzeichnung und seit wenigen Jahren erst tragbare Musikspeicher, MP3-Player, die in sehr schneller Zeit erreicht haben, dass das Bewusstsein für den Ort der Musik beinahe völlig geschwunden ist. Jeder von uns kann praktisch jede Art von Musik zu jeder Zeit an jedem Platz der Welt hören. Und wer nun gerne eine mittelalterliche Messe beim Joggen durch den Gramschatzer Wald hören möchte, der kann das tun. Und genau diese Tatsache unterscheidet unsere Gegenwart von den letzten 1000 Jahren der europäischen Musikgeschichte. Dieses Ortsbewusstsein ist allerdings schon im frühen 19. Jahrhundert allmählich gelockert worden. Zu dem Zeitpunkt nämlich, als Komponisten, und hier muss man als ersten Beethoven nennen, sich bemüßigt fühlten, viele Zeitgenossen haben das kritisiert, zwar nicht diese eben von mir genannten Orte der Musik zu verletzen, aber umgekehrt zu versuchen, die Musik von innen heraus zu entgrenzen, also in die Musik verschiedene Orte hineinzukomponieren. Am allerdeutlichsten wird das in der berühmten 9. Symphonie Beethovens, die nämlich eben nicht nur eine Symphonie ist, sondern in ihrem letzten Satz auch eine Kantate für Soli, Chor und Orchester. Beethoven selbst hat ein paar Jahre vor der 9. in einem anderen Werk das noch sehr viel weiter getrieben, in der damals bekannten, auch heute noch häufig gespielten Fantasie für Klavier, Soli, Chor und Orchester, führt er die unterschiedlichsten Dinge zusammen, eine Klavierimprovisation, eine Introduktion, Thema und Variationen für Orchester und Klavier und schließlich eine Kantate, bei der Solisten auftreten, der Chor singt und dazwischen auch noch der Pianist solistische Einlagen spielt. Das ist etwas, von dem man im frühen 19. Jahrhundert gemeint hat, das sprenge nun die Musik völlig, das bringe sie in Unordnung, das führe dazu, dass die Musik eben mehr und mehr ihren Ort verliere. Und das ist eine Tendenz, die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts fortgesetzt hat und dann im 20. Jahrhundert zur Vollendung geführt wurde. Heute ist, wie gesagt, es für uns selbstverständlich, dass wir jede Art von Musik an jedem Ort hören, und es macht auch den meisten Menschen nicht mehr viel aus, etwa eine Matthäus-Passion in einem Konzertsaal zu hören oder in eine Kirche zu gehen und dort eine Symphonie zu hören. Alles Dinge, die noch vor 100 oder 150 Jahren völlig undenkbar gewesen wären. Nun, warum sage ich das? Ich sage das deswegen, weil wir heute Abend auch so eine Ortsverletzung begehen, indem wir nämlich ein Werk, das für einen solchen Saal nie und nimmer gedacht gewesen wäre, nun doch in einem Kammermusiksaal produzieren. Es geht hier um das zweite von Chopin komponierte Konzert für Klavier und Orchester, das aber als erstes gedruckt worden ist, deswegen trägt es gegenüber dem F-Moll-Konzert die niedrigere Opuszahl. Das ist natürlich ein Werk, das im Sinne des 19. Jahrhunderts die große Öffentlichkeit sucht. Das ist musikalischer Zirkus, Manege, hier tritt jemand auf, hier muss große Umgebung da sein, damit der Einzelne herausgestellt wird vor dem großen Ensemble, das ihm als Kulisse dient. Selbstverständlich, und das gilt ja für alle andere Musik auch, musste man, wenn man im 19. Jahrhundert Musik hören wollte, dorthin gehen, wo die Musik gemacht wurde. Heute können wir uns die Musik zu uns holen, wo immer wir sie haben wollen. Wer aber im 19. Jahrhundert eine Symphonie, eine Oper, ein Streichquartett oder was auch immer hören wollte, musste genau an die Orte gehen, wo es diese Musik zu hören gab. Nun ist Chopin als ein großer Virtuose sehr bald nur noch in den Zentren der Musik aufgetreten. Er ist von Warschau aus als junger Mann mit 20 Jahren nach Wien gegangen. Das war für ihn das Sprungbrett nach Paris, und dort hat er seinen europäischen Ruhm gefestigt. Das heißt, wer Chopin Klavier spielen hören wollte oder wer ihn hören wollte beim Vortrag seiner Konzerte, der musste sich eben auf den Weg nach Paris machen. Zugegebenermaßen ist das ja nicht jedem möglich gewesen und wäre auch heute noch als höchst unbequem empfunden worden. Nun, was hat man gemacht? Man hat für alle diese Gattungen in einem Punkt die Bindung an den Ort gelöst, nämlich da, wo man versucht hat, diese große Musik zu Hause zu spielen. Und zwar natürlich nicht im Original, sondern in Bearbeitungen, in Klavierauszügen, in allen denkbaren Arrangements für Instrumente. Im frühen 19. Jahrhundert war etwa die sehr populäre Zauberflöte von Mozart in einem Arrangement für zwei Flöten erhältlich. Sie konnten also die ganze Zauberflöte im Wohnzimmer mit zwei Querflöten spielen. Ob das ein Vergnügen war, weiß ich nicht. Aber was blieb einem übrig, wenn man, sagen wir mal, in Brixenstadt wohnte und keine Gelegenheit hatte, jemals die Zauberflöte auf einer Bühne zu sehen? Also zurück zu unserem Klavierkonzert. Diese Klavierkonzerte konnten nur aufgeführt werden, wenn man ein großes Orchester hatte, einen großen Saal hatte und nun möglichst einen Chopin, jedenfalls jemanden, der dieses Konzert spielte. Wenn man nun immerhin schon mal einen Pianisten hatte und das Stück gerne einmal gehört hätte, dann war es eben möglich zu sagen, gut, dann spielen wir es bei uns zu Hause in einem kleinen Arrangement. Vielleicht haben wir zu Hause zwei Klaviere, dann spielt eben einer auf dem einen Klavier den Solopart und der andere auf dem anderen Klavier den Klavierpart. Das ist das, was heute an Musikhochschulen immer noch gemacht wird, wenn Konzerte oder sonstige große Werke einstudiert werden. Oder man sagt, wir haben ein Quartett hier, bilden wir, sind ein paar Freunde, die Geige, Cello und Bratsche spielen. Dann spielen wir eben als Streichquartett das Orchester und du, Pianist, spielst dann bitte dein Konzertpart. In dieser Form sind beinahe alle großen Konzerte des 19. Jahrhunderts arrangiert worden, auch die Chopin-Konzerte, und sie sind sogar sehr häufig von den Komponisten selbst so eingerichtet worden. Das hatte selbstverständlich auch merkantile Hintergründe, denn wer sollte ein großes Konzert, wenn es mal gedruckt war, denn überhaupt kaufen? Das konnte man ja eigentlich überhaupt gar nicht vertreiben, ein ganz schlechter Wirtschaftsartikel, aber man konnte diese Wirtschaftsartikel sehr viel attraktiver machen, wenn man sie eben so arrangierte, dass ein größeres Publikum danach in den Notenregalen griff. Chopin, wie gesagt, hat seine Konzerte selbst arrangiert, diese Arrangements sind aber verloren gegangen. Wir wissen nur von ihm selbst aus Briefen, dass er diese Arrangements hergestellt hat, er hat sie selbst auch gespielt, aber sie sind verloren gegangen und deswegen hören wir heute, wie auch schon im letzten Jahr, wenn man so will, ein Arrangement dieses Werks für Streichquartett plus Bass und Soloklavier, wobei das Soloklavier dann selbst einen dauernden Ortswechsel vornimmt. Es spielt selbstverständlich seinen solistischen Part, aber immer dann, wenn der solistische Part eigentlich pausiert, also wo im Konzert der Pianist mal seine Hände ausschütteln kann, da spielt das Klavier weiter und zwar in der Regel das, was die Bläser im Orchester spielen. Nicht die Streicher, die Sie hier hören werden, spielen fast genau das, was Chopin in seiner Partitur für diese Instrumente vorgesehen hat, aber der ganze Rest, also die Hörner, die Flöten, die Oboen, die Klarinetten, die werden nicht von den Streichern übernommen, sondern die spielt dann das Klavier. Deswegen setzt das Klavier auch gleich mit dem ersten Takt an. Das ist eine Situation, die eigentlich nicht gedacht war für das öffentliche Vorspiel. Nie und nimmer wäre man im 19. Jahrhundert auf die Idee gekommen, so ein Arrangement in einem Konzert darzubieten, sondern das spielte man zu Hause, so wie man eine Beethoven-Symphonie für Klaviertrio zu Hause spielte oder eine Brahms-Symphonie an zwei Flügeln oder an einem Flügel vierhändig. Das ist der Gedanke des Ortes, den ich hier mit diesem Werk verbinde. Ich verbinde ihn gleich auch noch einmal mit Dvořáks Klavierquintett aus einer etwas anderen Perspektive. Ich möchte einen zweiten Gedanken hier kurz anführen, weil er für das Programm von heute Abend von einer gewissen Bedeutung ist. Das ist der Gedanke des Nationalen in der Musik. Dieser Gedanke ist ungleich jünger als der Gedanke des Ortes und er ist auch lange nicht so zählebig. Er hat seine Ursprünge im späten 18., frühen 19. Jahrhundert, als die Staatenbildung in Europa immer weiter fortschritt in die Richtung, dass die einzelnen Nationen sich nicht mehr als eine große Einheit verstanden haben, als eine große Kultureinheit verstanden haben, sondern mehr und mehr zueinander und gegeneinander in Wettbewerb getreten sind. Die einzelnen Staaten, die einzelnen Völker Europas haben dabei bestimmte, wie soll ich einmal sagen, nationale Eigenschaften besonders betont. Und die Deutschen, die nun, was ja die Nationwerdung angeht, ein sehr verspätetes Volk sind und es erst 1870, 71 zu einem eigenen großen Staat gebracht haben, die haben sehr früh versucht, ihre nationale Identität mit den Künsten zu behaupten und gegenüber den anderen Staaten zu beweisen. Also Deutschland, das Land der Dichter und Denker mit Goethe und Schiller, Deutschland, das Land der Musik mit Bach, mit Mozart, mit Beethoven und anderen. Und diese Kulturidentität, die wurde nun durchaus auch aggressiv eingesetzt. In Deutschland behauptete man, dass der Anspruch, führend zu sein in der Musik, gefälligst von allen anderen zu respektieren sei. Es gebe nämlich gar keine andere Nation, die Ähnliches an Leistungen aufzuweisen habe, wie eben die Deutsche. Das führte dazu, dass man in Deutschland sehr schnell und sehr stark machte den Gedanken des Konservatoriums, also der Musikausbildungsstätte. Das sind Ausbildungseinrichtungen, in denen man dann den richtigen Musikstil lernen konnte. Und man war der Meinung, dass hier in diese Konservatorien nicht eben nur die heimischen Zöglinge aufgenommen werden sollten, sondern auch ausländische. Diese germanozentrische Sicht auf die Musik, die erregte nun vor allen Dingen in den kleinen eher am Rand gelegenen und in ihrer Nationenbildung ohnehin durch politische Unbilden gehemmten Ländern wie Polen, wie Tschechien oder auch im Norden Schweden, Norwegen oder Finnland Widerstände. Denn sie glaubten, dass sie von diesem großen, mächtigen Nachbarn, von dieser Einflusskraft der in dem Falle deutschen Musik noch ein weiteres Mal erdrückt würden. Also nicht nur die politische Unterdrückung, sondern auch die kulturelle Unterdrückung. Dagegen wehrten sie sich durch einen Gedanken, der nun tatsächlich neu war, indem sie nämlich sagten, wir haben unsere eigene Musik, eine nationale Musik, die nicht einfach, wie das im 18. Jahrhundert noch selbstverständlich war, Musik war, sondern nun plötzlich polnische Musik oder tschechische Musik oder norwegische Musik. Nun, wie macht man aus einer Musik innerhalb kürzester Zeit polnische oder tschechische Musik? Das haben sich natürlich die Musiker auch überlegt. Und sie hatten eigentlich nur ein probates Mittel, mit dem das einigermaßen funktionierte. Das war nämlich die Einbeziehung von volkstümlichen Elementen, also vor allen Dingen von Volksliedern und Volkstänzen in die Musik. Das heißt, viele dieser Musiker, die konnten auch aus Russland kommen, wo immer sie herkamen, studierten sehr häufig im Westen, in Deutschland oder in Österreich, erlernten dort die Musik, kehrten dann in ihre Heimatländer zurück und versuchten dort, das, was sie gelernt hatten, zu verbinden mit nationalen Elementen. Und dann kam so etwas heraus, wie man das bei Antonín Dvořák hören kann. Dvořák war ein mittelloser Musiker aus Prag, ein einfacher Orchesterbratscher, bitte keine Witze, das ist ernst gemeint. Und der hatte nun einen brennenden Ehrgeiz zu komponieren, er wusste nun nicht recht, wie es ging, hatte aber dann das Glück, immerhin mit 30 Jahren, das ist für einen Musiker schon ein sehr hohes Alter, also mit 30 Jahren ein Stipendium zu bekommen, und zwar in Wien. Und dieses Stipendium, das hatte ihm niemand geringerer verschafft als Johannes Brahms. Die Musikwissenschaft hat gerade im letzten Jahr eine intensive Forschungsanstrengung unternommen, um das Verhalten Johannes Brahms als Wettbewerbsjuror und als Stipendienjuror zu untersuchen, weil diese ganzen Unterlagen vorhanden sind und man sieht, dass Brahms gnadenlos Musikpolitik gemacht hat und alles, was ihm nicht passte, ausgeschert hat. Aber Dvořák hat ihm aus irgendeinem Grunde gefallen. Er hat da vielleicht keine große Konkurrenz gewittert, aber er hat vielleicht auch gespürt, dass in diesem Manne nun mehr steckt als nur ein böhmischer Musikant. Dvořák lernt also in Wien und auch im Westen die Musik der Klassiker kennen, er lernt aber vor allen Dingen die zeitgenössische Musik kennen, nämlich Liszt und Wagner, und er ist von diesen neuen Strömungen der Musik so begeistert, dass er sie nachmacht. Er macht sie so nach, dass man den Eindruck gewinnt, hier ist ein veritabler böhmischer Wagnerianer am Werk. Dann kehrt er zurück in sein Heimatland und muss da feststellen, dass diese doch sehr schwerblütige deutsche Art, Musik zu machen, bei seinen Zeitgenossen nicht besonders gut ankommt. Er muss vor allen Dingen mit dem Problem kämpfen, dass es von dieser deutschen Musik ja jede Menge gibt. Da noch mehr dazu zu tun, wo man in Deutschland das Original haben kann, das schien nun den Tschechen, dem tschechischen Publikum nicht besonders erstrebenswert. Und da kam nun Dvořák zusammen mit seinem Verleger Nikolaus Simrock, den hatte ihm Brahms verschafft, also dem deutschen Verleger, und eben mit Brahms auf die Idee, das ist eine wirklich gute, heute würde man sagen, Marketingstrategie, warum versuchst du nicht, dein Talent bewusst als slawischer Komponist zu profilieren? Bei Brahms konnte man ja sehen, dass man mit solcher nationalen Musik einen Bombenerfolg haben konnte. Die ungarischen Tänze gehören mit zu den größten Erfolgen von Johannes Brahms. Brahms war zwar kein Ungarn und die ungarischen Tänze haben auch nichts mit ungarischer Musik zu tun, aber so stellen wir uns eben hier im Westen ungarische Musik vor. Das ließ sich gut verkaufen. Daraufhin hat Dvořák dann ein paar Jahre lang, von den späten 1870er und die 1880er Jahre hindurch, sich stilisiert als slawischer Musiker. Und er hat begonnen mit den slawischen Tänzen, die sofort ein Riesenerfolg war. Er schrieb dann slawische Rhapsodien, slawische Fantasien, böhmische Tänze. Das heißt, plötzlich hatte er seinen Ruf gefestigt als der böhmische Nationalmusiker in der Nachfolge von Bedřich Smetana. Das wird zwar dem eigentlichen Komponieren Dvořáks kaum gerecht, und es ist unter uns gesagt eine Schande, dass der größte Teil des wunderbaren Schaffens Dvořáks fast unbekannt ist, jedenfalls hier im Westen. Die späten symphonischen Dichtungen werden hier kaum gespielt, die frühen Symphonien werden kaum gespielt. Von den vielen Streichquartetten wird nur das amerikanische, das eigentlich ein böhmisches Streichquartett ist, gespielt. Also da gäbe es sehr viel zu entdecken. Dieses nun wiederum, was ich jetzt gesagt habe, kann man übertragen auf das Werk, was wir heute hören, denn es kommt genau aus der Zeit, in der Dvořák intensiv beginnt, sein deutsches, wagnersches, auch brahmsches Musikidiom zu verbinden mit den nationalen Traditionen seiner Heimat. Woran kann man das erkennen? Nun, Sie werden zunächst sehen, die Dimensionen, vor allen Dingen des ersten und des zweiten Satzes, sind für ein typisches, durchschnittliches Klavierquintett des 19. Jahrhunderts für eigentlich viel zu lang. Sie sind so lang, wie auch bei Brahms in den Klavierquintetten die ersten und die letzten Sätze sehr lang sind. Und diese Dimensionen kommen her aus dem Symphonischen. Da spüren Sie sehr deutlich etwas von dieser Ortsverschiebung, dieser Ortsentgrenzung, von der ich eingangs sprach. Im Grunde genommen wäre es überhaupt kein großes Problem, aus diesen Sätzen, aus dem ersten und dem zweiten Satz dieses Klavierquintetts, einen Orchestersatz zu machen, also einen symphonischen Satz. Es ist aber Kammermusik, und diese Kammermusik gehörte im späten 19. Jahrhundert allenfalls in den Kammermusiksaal, jedenfalls aber nicht in den großen Konzertsaal. Trotzdem tut diese Musik so, als würde sie in eine große symphonische Halle hineinsprechen. Sodass wir hier also bei Dvořák das umgekehrte Verhältnis haben, als wir es bei Chopin beobachten. Bei Chopin wird aus dem großen Konzert der großen Bühne die kleine, intime, hausmusikalische Form. Bei Dvořák ist es die eigentlich kammermusikalische Form, die aber von innen heraus, wenn man so will, einen symphonischen Impuls vermittelt. Bei Dvořák ist das aber nur noch verbunden, viel stärker als bei Chopin, obwohl es bei Chopin natürlich auch deutlich wird, mit eben dem Nationalen. Und das prägt Dvořák vor allen Dingen im zweiten, im langsamen Satz aus und im dritten, in dem Scherzo-Satz, in dem er diese Sätze als Dumka bzw. als Furiant bildet. Nun, das wird heute immer so erklärt, als seien das die typischen slawischen Musikarten und Formen. Nun, wenn Sie mal eine originale Dumka oder einen originalen Furiant aus der Volksmusik gehört haben, dann werden Sie sehr schnell merken, dass diese slawischen Töne mit Tschechien so viel zu tun haben wie der Zigeunerbaron von Strauss mit Ungarn, nämlich verhältnismäßig wenig. Aber über diese Musik und ihre Rezeption im Westen Europas hat sich eben die Vorstellung von tschechischer Musik dem großen Publikum eingeprägt. Und genau das war es, was Dvořák erreichen wollte und was man in diesem Stück sehr schön beobachten kann. Also einerseits eine Musik, wenn man so will, aus dem Geiste Wagners und Brahms zu komponieren, aber sie andererseits so einzutönen, dass sie als eine tschechische Musik gelten konnte. Ich lade Sie nun ein, sich von diesem Wechselspiel, von dieser Entgrenzung von Orten und Nationen anregen und unterhalten zu lassen. Was hier heute Abend erklingt, ist Musik, die ihre Quellen hauptsächlich aus Deutschland, aus Frankreich, aus Polen und aus Böhmen empfängt. Das, was sie natürlich heute Abend hier entfaltet, ist letztlich dann doch das, was wir alle am meisten lieben, nämlich Musik, und zwar Musik ohne Beschränkungen und Musik ohne Begrenzungen. Ich wünsche Ihnen einen anregenden und schönen Abend. Dankeschön.